Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schorstack. In diesem Monat wird in Wiesbaden ein großes Jubiläum gefeiert. 200 Jahre Museum, stolze Zahl. Und viele Wiesbadener, die eher wenig von der Geschichte unserer Stadt wissen, fragen sich, was war da los an diesem 1. April 1825? Was war ihm vorausgegangen und was geschah dann? In dieser blauen Stunde wollen wir uns einiges erzählen lassen über engagierte Bürger, die archäologische Funde sammelten oder Landschaftsgemälde und Kupferstiche oder Insekten und die Vereine gründeten, um ihre Sammlungen auszustellen und der Öffentlichkeit zu präsentieren. Und was hatte Goethe mit all dem zu tun? Ein Rückblick mit der ehemaligen Leiterin des Wiesbadener Stadtarchivs, Dr. Brigitte Streich, und dem Vorsitzenden des Vereins für Nassauische Altertumskunde und Geschichtsforschung, Dr. Rolf Faber. Werfen wir zunächst einen Blick zurück auf Wiesbaden am 1. April 1825. Die kleine Stadt hatte ein paar tausend Einwohner, aber ein Gebäude, das Erbprinzenpalais, übrigens die heutige IHK, das an diesem Tag zum Museum werden sollte. Dazu Brigitte Streich.
Ja, wie du schon gesagt hast, es war eine kleine Stadt. Viele von diesen Einwohnern hatten eine bäuerliche Abkunft sozusagen und gingen noch bäuerlichen Tätigkeiten nach. Es gibt Statistiken darüber, wie viel Hühner, Schweine, Gänse es damals noch in der Stadt gab, wie viele Schweine immer jeden Morgen, auf den Neroberg getrieben werden mussten. Auch Kühe hat es noch gegeben. Man nennt das eine Ackerbürgerstadt. Also die Stadt war auf keinen Fall eine Großstadt oder ein größeres Gemeinwesen. Sie bewegte sich so auf der Schwelle vom Dorf zur Stadt, könnte man sagen.
Aber es hat engagierte Bürger gegeben.
Es gab ein engagiertes Bürgertum, und zwar deswegen, weil in Biebrich der Nassauische Herzog residierte, sich dann später auch ein Stadtschloss in Wiesbaden erbaute, wo er dann die meiste Zeit eben auch Wiesbaden als Residenz sich ausgewählt hat. Und da gab es natürlich eine Verwaltung dieses Herzogtums, dieser neuen Hauptstadt. Und das war dieses engagierte Bürgertum. Das bestand zum Teil aus Lehrern, zum Teil aus Juristen, aus Politikern, auch aus Unternehmern. Und ja, daraus rekrutierte sich dieses Bürgertum.
Es geht ja jetzt um den 1. April 1825, als das Museum eröffnet wurde. Wie kam es dazu?
Genau, das hatte eine längere Vorgeschichte. Die Bürger, dieses engagierte Bürgertum, hat in den Jahrzehnten zuvor begonnen, Vereine zu gründen. Das war dann möglich geworden. Das begann 1812 mit dem Nassauischen Altertumsverein, der endgültig satzungsgemäß gegründet wurde, erst 1821. Dann einige Jahre später folgte der Nassauische Naturkundeverein und nochmal 20 Jahre später der Nassauische Kunstverein, über den wir ja auch noch sprechen werden. Mit diesen Vereinsgründungen verbunden war das Bestreben, dem Herzogtum einen kulturellen Touch auch zu vermitteln. Also es sollte vor allen Dingen die römische Vorgeschichte erforscht werden, aber man wollte sich auch naturkundlich betätigen und natürlich auch etwas für die bildende Kunst tun. Diese Bestrebungen lagen eigentlich alle da nieder. Also ohne das Bürgertum wäre das nicht passiert.
Und viele dieser Bürger waren interessiert an der Geschichte der Region und nicht nur daran, sondern auch an Archäologie. Sie forschten und sammelten und beschlossen, einen Verein zu gründen, den Nassauischen Verein für Altertumskunde und Geschichtsforschung. Das war 1812. Nun war damals eine Vereinsgründung ohne die Erlaubnis des Staates nicht möglich. Es dauerte aus politischen Gründen noch ein paar Jahre bis zur Genehmigung. Aber die Bürger wollten ihre Sammlungen auch zeigen. Dazu Rolf Faber.
Das war eben das Tolle an der ganzen Sache, wenn ich das so sagen darf, dass eben sich Leute gefunden haben, die eben das Interesse an der Geschichte hatten, an der Vergangenheit hatten, die eben gesagt haben, wir müssen das weiter tragen und wir müssen dafür sorgen, dass das im Staat Resonanz findet und diese wenigen Mitglieder, muss man wirklich sagen, die diese Initiative ergriffen haben, die haben dann auch das Interesse im Staat gefunden. Und das war wichtig, weil der damalige Staatsminister hatte erkannt, dass eben in dem Herzogtum Nassau, dass aus 30 einst selbstständigen territorialen Gebieten sich zusammensetzte, dass die eine Grundlage brauchte, dass die eine Identität brauchten. Und die haben dann festgestellt, oder er, der Ministermarschall von Bieberstein, dass das eben die Geschichte sein konnte, die Vergangenheit. Und die Vergangenheit als eine Grundlage für den Staat aufzubauen, das war da diese Idee dahinter. Also es waren zwei Ideen, die sich mit der Geschichte beschäftigt haben und die Politik, die gesagt hat, wir brauchen eine Grundlage und die Leute, die beschaffen uns die Grundlage und dafür lassen wir zu, dass das ein Verein ist.
Ein Verein, also jetzt die Frage, was hat der Verein gesammelt?
Der Verein hat dann das, was die Privatleute gesammelt haben, übernommen. Die haben ihre Sammlung, wie zum Beispiel der Pfarrer Luja aus Dotzheim, der in den Wäldern um Wiesbaden herum gegraben hat, was er gefunden hat, hat er gesammelt und hat das dem Verein zur Verfügung gestellt. Und das war das Zweite, dass eben der Staat dem Verein es übertragen hat, die Ausgrabungen, wo es möglich war, selbst durchzuführen und dann die Dinge dem Staat zur Verfügung zu stellen für eine Sammlung.
Und das sind dann die nassauischen Altertümer?
Das ist die Sammlung nassauischer Altertümer geworden, gell?
Ja, und den Auslöser eigentlich für das spätere Museum, da muss man zwei Persönlichkeiten nennen. Das ist einmal Johann Wolfgang von Goethe, der 1814 und 1815 nach Wiesbaden kam, um hier die Kur zu gebrauchen. Und Goethe war in Kontakt mit dem Frankfurter Diplomaten und auch Großbürger Johann Isaac von Gerning, der wiederum ein großer Sammler vor dem Herrn auch gewesen ist.
Und der einen Vater hatte, der sehr viel gesammelt hat.
Genau, er hatte von seinem Vater eine große Schmetterlingssammlung übernommen. Man sagt immer, das sei Fluch und Segen zugleich gewesen, denn er versuchte, diese Sammlung loszuwerden. Er versuchte, sie zu verkaufen und wurde bei verschiedenen Fürstenhöfen vorstellig, unter anderem auch in Wien. Er hatte den Kaiser in Frankfurt kennengelernt und hatte ihm auch schon Teile dieser Sammlung gezeigt, ist dann mit der Sammlung nach Wien gereist, in der Hoffnung, sie veräußern zu können gegen eine Leibrente. So machte man das damals. Also man bekam nicht das ganze Geld auf einmal, sondern man bekam im Jahr eine größere Summe zugesprochen. Aber das zerschlug sich, die Wiener waren dann doch nicht interessiert und er musste da unverrichteter Dinge wieder abziehen. Er selber sammelte weniger Naturalien, sondern war eher an bildender Kunst interessiert. Also er hat sich auch mit Goethe darüber ausgetauscht. Goethe hat ihn um Rat gefragt. Er wollte bestimmte Kupferstiche erwerben von italienischen Künstlern. Und so kam es zu einer Korrespondenz mit Gerning. Und so entstand dann auch die Idee, dass Gerning seine Sammlung an bildender Kunst doch dem neu entstehenden Staat nassauischen Herzogtum überlassen könnte. Gegen eine Leibrente wiederum.
Aber er hat ja nicht nur die bildende Kunst dem nassauischen Staat überlassen, sondern auch die Insekten.
Stimmt, die Insekten kamen später dazu. Also im Ende des Jahres 1824 hat der Staat gegen eine Leibrente von 2000 Gulden dem Gerning Gemälde abgekauft, 150 Gemälde, aber auch Aquarelle, Handzeichnungen und Kupferstiche. Und einige Jahre später, 1829, hat von Gerning dann auch seine Schmetterlingssammlung dem nassauischen Staat überlassen, und zwar ohne eine weitere geldliche Zuwendung.
Also es gab zwei Gründe, warum Gerning seine Sammlung an Wiesbaden gegeben hat. Einmal, weil Goethe ihn dazu aufgefordert hatte, und zum anderen, dass er sie in Wien nicht untergebracht hat.
In Wien und anderswo. Es gab wohl noch andere Vorstöße, also was jetzt diese Schmetterlingssammlung speziell betrifft.
Ach so, und die Gemäldesammlung?
Die Gemäldesammlung, das scheint wirklich auf das Zusammenspiel mit Goethe zurückzuführen gewesen zu sein. Denn Goethe äußert sich folgendermaßen, das ist eigentlich ein schönes Zitat, das würde ich gerne vorlesen. Goethe schrieb 1815 in einer Denkschrift, das ist ein bisschen kompliziertes Deutsch, schon haben mehrere Freunde der Kunst, der Natur und des Altertums sich unterzeichnet, eine Gesellschaft zu bilden, also in Klammern der Nassauische Altertumsverein, welche sowohl überhaupt als besonders für diese Gegend um alles Merkwürdige bemüht wäre. Herr von Gerning, der das Taunusgebirge zum Gegenstand seiner Dichtungen und Betrachtungen vorzüglich gewählt, möchte wohl zu bewegen sein, seine reiche Sammlung hierher zu versetzen und einen Grund zu legen, worauf die Gunst der Fürsten und die Bereitwilligkeit manches dankbaren Fremden gewiss mit Eifer fortbauen würde. Zitat Ende. Da finde ich zweierlei interessant. Also zum einen hätten wir noch erwähnen müssen natürlich, dass der Herr von Gerning in der Dichtung bewandert war und sich über das Taunusgebirge verbreitet hat. Natürlich kam dadurch auch ein Kontakt zu dieser Gegend zustande. Und das andere, was ich hier interessant finde, ist, dass Goethe meint, diese Sammlung könnte eben der Grundstock werden, auf dem dann auch fürstliche Schenkungen und bürgerliche Schenkungen aufbauen. Und so ist es eigentlich auch gekommen.
Goethe hat Gerning vorgeschlagen, doch mal ein paar Sachen nach Wiesbaden zu geben.
Ja.
So verkürzt kann man das so sagen?
Also ganz verkürzt wirklich kann man das sagen. Es waren natürlich große Verhandlungen, denn der Herr von Gerning brauchte Geld. Und er wollte natürlich für seine Sammlung Geld haben. Und das ist eben eine Verbindung geschaffen worden, auch wieder, dass es verdienstvolle Männer waren in der Verwaltung des Staates, die erkannt haben, welche Bedeutung diese Sammlung hat und welche Bedeutung die auch für die Sammlung, die zu bildende Sammlung hatte. Das waren ja nicht, insbesondere waren das ja Kunst, große Kunstgegenstände, Gemälde, eine große Anzahl von Gemälden und natürlich auch sonstige Dinge, die der von Gerning gesammelt hatte mit seinem Vater. Ja.
Können Sie ganz kurz noch mal sagen, was 1825 im Museum zu sehen war? Einmal archäologische Objekte,
ja.
Dann Gemälde aus der Sammlung Gerning.
Ja, als die Sammlung dann kam, dann hat man versucht, das miteinander zu verbinden. Und der damalige Kustode, der hat also, ja, ist davon hingegangen und hat die Gemälde mit in die Sammlung mit so eingebunden, dass man also die großen Kunstgemälde mit in den Altertum mit eingebunden hat. Ja. Erst später hat man dann das alles getrennt, sodass also eine richtige Gemäldegalerie entstanden ist, die dann auch einem Verein übertragen worden ist. Aber alles viel, viel später. Das hat sich also nicht in den vor 200 Jahren abgespielt. Ja.
Weil der April in dieser Sendung eine besondere Rolle spielt, gibt's auch Musik, die diesen Monat huldigt. Hören Sie Sometimes It Snows in April. Herr Faber, das Museum Wiesbaden feiert sein 200. Bestehen. Das ist ein Grund für einen Rückblick auf den 1. April 1825, an dem das Museum im Erbprinzenpalais eröffnet wurde. Können Sie uns etwas über diesen Tag erzählen? Die Situation war ja wohl nicht unentspannt, denn das Gebäude war zuvor schon besetzt. Was war da los?
Ja, ich kann, insoweit es berichtet wird, dass dieser Tag sehr chaotisch verlaufen ist, weil man nicht so das Interesse dran hatte, dass eben diese Sammlungen, die damals in dem Erbprinzenpalais untergebracht waren, dass die plötzlich der Öffentlichkeit gezeigt worden sind. Der Verein für Nassauische Altertumskunde und Geschichtsforschung, dessen Gründungsmitglieder bereits ja schon sehr lange gesammelt hatten und deren Sammlung eben der Mittelpunkt zunächst einmal des der Ausstellung, die im Erbprinzenpalais der Öffentlichkeit gezeigt worden ist, darstellte, der hatte eben schon im Jahre 1822 zum ersten Mal seine Sammlungen untergebracht in dem Erdgeschoss des Erbprinzenpalais. Wichtig war für die damals Verantwortlichen aus dem Hause Nassau und auch die Ministerialen, die damals dieses Museum eingerichtet haben, war die Landesbibliothek. Das war für die wichtig. Die anderen Sachen, die damals zusammengetragen waren, schon, die damals schon dem Verein zur Verfügung gestellt waren, bedeuteten dem Leiter der Sammlung, der Bibliothek eigentlich gar nichts. Er hat sogar gesagt, er wollte da gar nichts mit drin haben. Das war ein Herr Koch gewesen, der sich mehr für die Bibliothek interessiert hat und weniger für das, was gesammelt worden ist. Das war für ihn alles Dreck und all das Zeug. Und insbesondere die mittelalterlichen Figuren, die heiligen Figuren, die damals schon zusammengetragen worden sind, nach der Säkularisation, die wollte er überhaupt gar nicht berücksichtigt wissen, sondern für ihn galten in erster Linie die Bibliothek und die Archivalien, die damals auch hier für das Land Herzogtum Nassau zusammengetragen worden waren.
Und wie hat sich das dann ausgewirkt, dass er gar nicht willens war, diese Teile der Sammlung auszustellen bzw. zu akzeptieren?
Er musste das gewissermaßen. Das war ja die Verpflichtung, die der Verein gegenüber, bei seiner Gründung, gegenüber dem Land, eben dem Herzogtum Nassau, eingegangen war. Dass sie gesagt haben, wir sammeln die Deutschen, die Altdeutschen und die römischen Sachen. Also der Verein hatte die Verpflichtung gehabt und ist die Verpflichtung eingegangen gegenüber dem Herzog.
Ja, also der Bibliothekar wollte die Sammlung nicht ausstellen, wollte sie nicht haben eigentlich, konnte sich aber nicht dagegen wehren und hat sich aber schon gerecht, hat nur wenig Raum denen gegeben.
Ja, im Untergeschoss, im Erdgeschoss war auf der einen Seite das Erbprinzenpalais, das damals noch etwas anders aussah, als es heute ist. Man muss sich einen großen Gang vorstellen, also einen Haupteingang. Und auf der linken Seite war eben die Bibliothek untergebracht und auf der rechten Seite waren drei kleine Räumlichkeiten für die Sammlung Nassauischer Altertümer, die damals war. Und das hat man also versucht, doch das zu ergänzen. Es waren noch einige Räume waren dabei gewesen und das hat er völlig abgelehnt. Da müsste also der Kastellan wohnen, das sei also so. Und deshalb war das zunächst mal, es muss ganz furchtbar gewesen sein, wie es zusammengestellt war, was die Sammlung ausgemacht hat. Und erst später ist die Sammlung ein Stockwerk höher gekommen. Da konnte sie sich mehr ausbreiten. Es war notwendig geworden, weil in der damaligen Zeit in Hetternheim, heute klar Paris, in Hetternheim, dem römischen Ort Nida, Ausgrabungen gemacht worden. Das zählte damals zum Herzogtum Nassau. Und der Verein hatte gewissermaßen den Befehl gehabt, die Aufgabe gehabt, diese Dinge auszugraben und zu sichern für das Herzogtum. Und so kam damals auch der berühmteste Teil der römischen Sammlung, nämlich den Mithrasaltar, der kam damals auch nach Wiesbaden, von Hettenheim nach Wiesbaden und ist dann im ersten Stock ganz toll ausgestellt worden.
Und das war das Prachtstück.
Das war das Prachtstück der ganzen Ausstellungen. Und dann ist die Sammlung noch einmal nach unten gekommen, ins Erdgeschoss, weil die Bibliothek ins Obergeschoss gekommen ist. Ja, so wirr war das damals, ja. Dass also dann es unter mühseligen Umständen dieser Altar dann herunter ins Erdgeschoss transportiert wird.
Das klingt nicht nach einem Konzept.
Nein, das war also auch nicht da, sondern man hat das, was man ausgegraben hat, hat man eben gezeigt. Das war etwas Neues und das war so wichtig.
Und ich komme jetzt nochmal zurück auf den 1. April 1825. Sie sagten,
das ja der Tag der Eröffnung, beziehungsweise das ist jetzt allgemein bekannt, wird ja jetzt auch gefeiert. Aber wieso? Also was ist der qualitative Unterschied zu 1822, als die Sammlung schon dahingestellt wurde?
Das kann man eigentlich gar nicht sagen. Es war offiziell, während das 1822 nur gelegentlich für Gäste eröffnet worden ist und dass man da durch diese Sammlung die Sammlung präsentieren konnte.
Aha, und ab 1825 konnte dann jeder Bürger in das Museum
gehen. Sehr richtig, ja.
Brigitte, wir kommen zurück zum 1. April 1825 zu den Gemälden. Du hast gerade eben gesagt, dass Gerning eine große Gemäldesammlung hatte. Was waren das denn für Werke? Wie muss man sich das denn vorstellen? Was konnte man denn da sehen?
Das waren natürlich in erster Linie, ich würde mal sagen, so, man nennt das Genremalerei. Also das waren sicherlich historische Sujets. Das waren vielleicht italienische Landschaften und dann eben auch Kupferstiche von bedeutenden Künstlern. Man hat ja versucht, möglichst flächendeckend die Dinge, die damals en vogue waren, abzudecken durch eine Sammlung. Das weiß man auch von Goethe selber, der sich an Gerning gewandt hat wegen italienischer Künstler und gefragt hat, ja, wie kann ich denn Kupferstiche erwerben und was würden Sie mir da empfehlen, an wen soll ich mich wenden? Mantegna zum Beispiel. Davon hatte Goethe schon verschiedene Risse oder wie man das nennt. Und da hat er den Gerning gefragt, ob er ihm noch weiteres vermitteln könnte. Und solche Dinge werden in dieser Sammlung gewesen sein. Die ist ja nun der Grundstock der Sammlung, die sich heute noch im Museum befindet.
Und wie ist die zu beurteilen, diese Sammlung?
Ich denke, man muss die immer aus ihrer Zeit heraus beurteilen. Das werden schon Dinge gewesen sein, die auf großes Interesse gestoßen sind. Mantegna ist natürlich 15. Jahrhundert, das ist natürlich sehr viel älter. Und auch mittelalterliche Werke werden sich darin befunden haben. Ich denke, die hat einen sehr großen Wert, hat die damals auch gehabt. Man kann das immer schlecht vergleichen, wenn man sich Preise anguckt, wie man das heute umzurechnen hätte. Aber wenn man an diese Leibrente denkt, und der von Gerning hat noch bis 1837 gelebt, das waren ja immerhin noch eine ganze Zeit, die er davon einen Nutzen hatte, das kann man ja als Äquivalent zu dieser Sammlung vielleicht auch sehen.
Die Gemälde fristeten ein bescheidenes Dasein bis 1844. So hast du es in einem Text formuliert. Was heißt denn das genau?
Also im Erbprinzenpalais befand sich ja nicht nur die Gemäldesammlung, sondern natürlich dann auch die naturkundliche Abteilung und außerdem noch die Nassauische Bibliothek, die spätere Landesbibliothek. Also das war vom Räumlichen, vom Platz her einfach nicht besonders umfangreich. Ich meine, es befand sich auch noch die Rechnungskammer dort in einem anderen Stockwerk. Irgendwann zogen die aus und dann erhielt die Gemäldesammlung neue Räumlichkeiten.
Und die Nassauischen Altertümer waren doch auch da?
Genau, die Nassauischen Altertümer befanden sich auch dort. Es wird darüber aber auch lamentiert, dass in der naturkundlichen Abteilung zum Teil auch Experimente durchgeführt worden sind mit irgendwelchen Verpuffungen und so weiter und dass das natürlich etwas abträglich war für die Gemälde, die dann gleichzeitig an der Wand hingen.
Aber wenn du sagst, die Gemälde fristeten ein bescheidenes Dasein, dann hat man ja bestimmte Vorstellungen, also die werden nicht gewürdigt, die werden schlecht gehängt, die werden abgestellt, die haben zu wenig Raum oder denen gibt man zu wenig Raum. Ja. Also ist das damit gemeint?
Genau, das ist damit gemeint. Man gab ihnen zu wenig Raum. Sie wurden ja auch, oder alles zusammen wurde ja betreut von dem Bibliothekar Weitzel. Also es gab jetzt kein Personal, was sich jetzt restauratorisch zum Beispiel um die Gemälde gekümmert hätte oder gesagt hätte, jetzt muss das mal gereinigt werden oder die müssen abgehängt werden, weil zu viel Licht ist oder so. Das könnte man sich ja alles vorstellen. Das war aber nicht der Fall. Und außerdem, es war ja für die Öffentlichkeit gedacht und für das zunehmende, wachsende Kurpublikum sollte das ja auch eine Attraktion sein. Wiesbaden hatte ja nicht so viel zu bieten zur Unterhaltung, aber die Öffnungszeiten waren doch auch sehr mau. Also es wurde zumeist nur in den Sommermonaten geöffnet, das Erbprinzenpalais, und die Dinge waren eben nicht das ganze Jahr über zugänglich, keineswegs.
Und die Gemälde, gab es da Ausstellungen, die da kuratiert wurden? Oder gab es das gar nicht?
Das gab es dann eigentlich erst, nachdem der Nassauische Kunstverein gegründet worden war.
1847. Mhm. Ich habe bei dir ein schönes Zitat gelesen, das Zitat eines früheren Museumsdirektors, was der NKV war, nämlich eine spätbiedermeierliche Spätform jener Vereine, die früher von einem selbstbewussten Bürgertum ins Leben gerufen worden waren. Mehr oder weniger anonyme Bürgergruppen wollten an die Stelle fürstlicher Mäzene treten. Die Kunst diente dabei in erster Linie der schwelgerischen Erbauung und nur sekundär der Erkenntnisvermittlung. Tja, da können wir uns vorstellen, was das gewesen ist. Immerhin hatte der Verein dann in relativ kurzer Zeit 1000 Mitglieder.
Genau, der Verein hat den Nassauischen Altertumsverein zum Beispiel auch überrundet, ne? Also sie haben ja natürlich, genau, es ging um die schwelgerische Erbauung. Sie haben sich wöchentlich getroffen, um darüber zu philosophieren, über die Kunst und vielleicht sich auch Dinge anzuschauen und schwelgerisch eben das Schöne zu würdigen und so weiter. Aber sie haben dann ja eben auch Ausstellungen gezeigt. Und ein Hauptgrund des Vereins war es ja auch, die bildende Kunst im Herzogtum selbst zu fördern. Also das tat man, indem man Künstler einlud, ihre Dinge dort zu präsentieren und indem man immer wieder Lotterien veranstaltete und vor allen Dingen eine große Weihnachtsausstellung, wo man dann eben diese Werke auch kaufen konnte. Und damit war natürlich auch eine finanzielle Unterstützung der Künstler vor Ort gegeben. Das ist ja auch nicht ganz gering zu schätzen, finde ich.
Das hört sich ja alles sehr gut an. Allerdings wurde das später erst kritisiert. Es blieb konservativ. Also man machte keine Experimente. Man setzte auf das
Bewährte. Auf das Herkömmliche, auf das Bewährte.
Und es dauerte dann 50 Jahre, bis der Nassauische Kunstverein eine andere Richtung einschlug. Und man forderte damals auch für die 4 Sammlungen ein neues Museum.
Ja, das ist richtig. Ich glaube, der Umschwung kam, da ist tatsächlich der Hans Völker ein wichtiger Mensch gewesen. Der kam 1899 nach Wiesbaden, also ein Maler, der sich dann später schon zu dieser Zeit dem Impressionismus zugewandt hatte. Und der gründete 1901 eine konkurrierende Gesellschaft. Aber die Konkurrenz war dann doch nicht so stark. Später, nämlich, ich glaube 1917, haben beide Gesellschaften dann fusioniert. Aber mit seiner zunächst Konkurrenzveranstaltung hat Hans Völker dann schon auch neue Dinge gezeigt. Ich glaube, zunächst Grafiken, das muss so 1912, kurz vor dem Ersten Weltkrieg gewesen sein. Und 1909 war die große Gewerbeausstellung, da wurden dann auch erstmals Impressionisten und so etwas präsentiert. Und dann hat auch der Nassauische Kunstverein begonnen, sich zu bewegen.
Also der hat sich mitziehen lassen?
Der hat sich mitziehen lassen, der hat sich von Völker mitziehen lassen. Das kann man wirklich so sagen. Und der Gedanke, ein Museum zu gründen, war eigentlich schon 1899, 1900 aufgekommen. Und zwar wurde damals die gesamte Verwaltung der Gemäldegalerie, wir sind ja längst nicht mehr nassauisch, sondern wir sind preußisch inzwischen, der Stadt übertragen. Und zwar mit der Maßgabe, ein Museum zu gründen. Das hat damals der preußische Staat quasi der Stadt aufgetragen, innerhalb von 6 Jahren. Es hat dann zwar 16 Jahre gedauert, aber immerhin, es ist dann eben erfolgt. 1915 ist das Museum ja gegründet worden.
Mir ist aufgefallen, es ist ein schönes Beispiel für das berühmt-berüchtigte Wiesbadener Tempo, über das man sich bis zum heutigen Tag aufregt. Das hat sich nicht geändert.
Nein, das hat sich absolut nicht geändert. Das hat eben keine 6 Jahre gedauert, wie 1900 quasi vorgeschrieben, sondern 16 oder 15 Jahre, bis das Museum dann tatsächlich eröffnet wurde. Und auch dann, ich meine, man war inzwischen im Ersten Weltkrieg, das ist vielleicht, hat auch eine Rolle gespielt, ist man den nächsten Schritt auch noch nicht gegangen. Es gab nämlich noch keinen Museumsdirektor. Der kam ja dann erst 1929.
Kannst du bitte nochmal zusammenfassen, worin besteht die Bedeutung des Vereins?
Die Bedeutung des Vereins besteht darin, dass er in seiner Anfangszeit in die Bresche gesprungen ist, als der Nassauische Staat eben noch nicht in der Lage war, für die bildende Kunst so viel Geld in die Hand zu nehmen, dass die ganze Sache professionell hätte organisiert werden können. Man kann ihm vorwerfen, dass er natürlich dieser biedermeierliche, schwägerische Verein gewesen sei, von Honoratioren, die natürlich vielleicht mit moderner Kunst auch nicht, bestimmt nicht viel am Hut hatten. Aber er hat doch ein Forum geschaffen, um die bildende Kunst im Herzogtum Nassau und später dann nach 1866 hier in der Region zu fördern. Und indem er vielleicht auch dem Publikum in der Fläche die Möglichkeit aufgezeigt hat, günstig an künstlerische Positionen heranzukommen und auch Dinge zu kaufen, ohne dass man eben ein ganz großes, opulentes Portemonnaie haben musste. Und was ich gut finde, ist, dass er sich nach 1900 gewandelt hat, dass er nicht auf seinen alten Positionen beharrt hat, sondern sich angepasst hat, sich geöffnet hat den neuen Kunstströmungen. Jo, also ich finde, darin besteht seine Bedeutung.
Brigitte Streich, vielen Dank.
Bitteschön.
Sehen wir jetzt hier und heute auf die nassauischen Altertümer, so sehen wir im Stadtmuseum einige Exponate, aber ansonsten sehen wir nichts. Die vielen Schätze der römischen und nassauischen Vergangenheit, unser kulturelles Erbe, lagert im Depot. Ein trauriges Kapitel des Versagens von Stadt und Land, die bis heute nicht in der Lage waren, die nassauischen Altertümer angemessen auszustellen und der Öffentlichkeit zu präsentieren. Immer wieder wird in dieser Stadt die Frage nach ihrer Identität gestellt. Vielleicht könnte eine intensive Beschäftigung mit der Stadtgeschichte weiterhelfen? Also nochmal, die Sammlung nassauischer Altertümer hat eine große Bedeutung, die nicht allen klar ist. Was macht Ihren Wert aus, Herr Faber?
Ja, sie hat eben eine Bedeutung, dass das eben über die Stadt Wiesbaden hinausgeht. Dass sie eben das ganze Nassauer Land umfasst und dass sie eben auch reicht, eben vom Rhein bis an die Lahn beispielsweise hin. Das ist das Großartige. Es ist eben das, was die Sammlung Nassauischer und der Sesam ausmacht, dass es eben nicht ein, wie was viele meinen, ein Heimatmuseum für Wiesbaden ist, sondern es ist viel mehr. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir immer noch den Gedanken an ein größeres Haus unbedingt ins Auge gefasst haben und nicht vergessen dürfen, dass es das errichtet werden muss, damit wir eben ein über nicht nur Wiesbaden, sondern über Wiesbaden hinaus ein Museum haben, für das eben diese Landschaft, das das ehemalige Herzogtum Nassau bildete, zeigt.
Und einige Exponate sind zu sehen jetzt im heutigen Stadtmuseum, aber der größte Teil dieser 350.000, die sind nach wie vor in Lagerstätten, in Depots und schlummern und warten auf den Tag, wo sie endlich mal ausgestellt werden oder eine andere Unterkunft bekommen. Ja. Das muss sie doch sehr schmerzen.
Ja, natürlich. Ich habe ja immer als Vorsitzender des Vereins für Nassauische Altertumskunde und Geschichtsforschung dafür gekämpft und kämpfe auch heute noch dafür, dass die Sammlung Nassauischer Altertümer eine angemessene und große Ausstellungsfläche bekommt, weil es eben notwendig ist, dass man das wirklich die Geschichte anhand der Funde, die vorhanden sind und die in den Depots lagern, dass man die aufarbeitet. Und so ist ja glücklicherweise hat es Frau Philipp, die Leiterin der Stiftung, die hat es verstanden, ja, dass Lagerstätten, also neue Depots angekauft werden oder angemietet werden können, in der die Sammlung nach und nach eingewiesen wird und dann dort nicht nur erarbeitet, indem sie aufgenommen wird, indem sie neu bewertet wird und indem sie dann auch fertig gemacht wird zu Ausstellungen.
Ja, aber wo kann sie ausgestellt werden?
Heute nicht. Heute nicht.
Wir reden von einer unbestimmten Zukunft.
Ja, ja. Wir müssen daran glauben, dass es doch irgendwelche Leute gibt und dass es uns vielleicht noch etwas einmal gut, so gut gehen wird, dass wir wirklich ein Museum da aus und in dem die Sammlung Nassauischer Hause präsentiert wird.
ist die fehlende Sichtbarkeit der nassauischen Altertümer ein Wermutstropfen, was die Feierlichkeiten zum 200. betrifft, für Sie?
Ja, für mich schon, ja. Dass es uns nicht gelungen ist, eben ein anständiges Museum hier an der Museumsmeile installiert zu haben.
Aber Sie haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben.
Nein.
Rolf Faber, vielen Dank.
Schön.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie hörten I'll Remember April mit Stan Getz hier bei uns in der Blauen Stunde auf Radio Rheinwelle 92,5. Und jetzt geht es weiter mit der Aktualität. Rechtzeitig zum 200. hat die Naturhistorische Abteilung ihre Dauerausstellung ergänzt und erweitert. Und darüber informiert Sie an dieser Stelle der Kurator Dr. Hannes Lerb.
Hannes, was ist der Beitrag der Naturhistorischen Abteilung zu den Feierlichkeiten zum 200. Jahrestag des Museums Wiesbaden?
Ja, wir werden als Naturhistorische Sammlung einen neuen Raum zur Dauerausstellung eröffnen, der das Thema Wandel in der Natur beinhaltet. Und da sind die Themen natürlich weit gefasst. Das geht vom Klimawandel über die Evolution bis zum Wandel von Weltbildern und auch einen Abschnitt über die Präparation, wo natürlich Lebendes unsterblich wird.
Wir gehen mal zurück in das Jahr 1825, und zwar zum 1. April. Was gab es am Tag der Eröffnung, also an diesem 1. April 1825, aus naturhistorischer Sicht zu sehen?
Ja, viel war es jedenfalls noch nicht, denn der Nassauische Verein für Naturkunde war ja noch nicht gegründet worden und die Sammlungen gehen auf das Jahr 1829 zurück. Und da war dann unser Startpunkt sozusagen in die ganze Geschichte. Also das Bedeutende ist eigentlich die Sammlung Gerning, die er ja gegen eine Leibrente abgegeben hat an das Herzogtum Nassau. Und das beinhaltete eben auch die zoologische Sammlung des Vaters. Und der hat eben diese umfangreiche Insektensammlung zusammengetragen, die auch Stücke von Maria Sibylla Merian enthält. Und die bildete dann den Grundstock sozusagen dieser wissenschaftlichen Sammlung.
Diese Sammlung war von imponierender Größe, diese Insektensammlung.
Absolut. Also es ist ja eine Insektensammlung aus dem 18. Jahrhundert und damals mit 50.000 Exemplaren wirklich groß, gigantisch. Heute im Vergleich ist das eher weniger, aber für die damalige Zeit war das herausragend, denn für viele der Präparate wurden eigene Boxen angefertigt, Maßanfertigungen, die dann eben auch ein gewisses Geld gekostet haben mögen und daher auch nochmal zeigen, dass nicht jedermann so sammeln konnte oder jeder Frau.
Ja, gerade nochmal zurück zu dem 1. April 1825. Das ist für euch eigentlich gar kein Feiertag.
Nein, wir feiern natürlich gerne mit, denn das Erbprinzenpalais war bezogen und es ist dort auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden. Und von daher, wenn wir uns als gemeinsames Museum betrachten, von dem wir natürlich ein Teil sind, dann feiern wir gerne mit. Aber für die Naturgeschichte ist das wichtige Datum 1829.
Mit der Insektensammlung. Ich wüsste jetzt gerne mal im Einzelnen, woraus besteht diese Insektensammlung?
Ja, sie hat Insekten aus aller Herren Länder sozusagen und als Besonderheiten, also auch der verschiedenen Arten. Also wir haben nicht nur Schmetterlinge darin, sondern wir haben Käfer, wir haben Hautflügler, also Bienen und Wespen beispielsweise drin, aber auch Gottesanbeterinnen und Zikaden. Also es ist wirklich ein vielgestaltiges Ensemble. Und wir finden auch eben die ganze Welt schon vertreten, also im Besonderen eben nicht nur das Heimische aus Europa, sondern auch aus Übersee, was natürlich für die damaligen Verhältnisse besonders toll ist, dass auch sowas schon gesammelt und aufbewahrt wurde. Und es gibt uns halt heute die Möglichkeit, zurückzuschauen in eine Zeit, bevor die normalen größeren Insektensammlungen überhaupt starten. Und das ist eben was Außergewöhnliches.
Und es sind ja unglaublich viele, 50.000. Das klingt für einen Laien ja gigantisch, aber im Grunde ist es gar nicht so. Das es ist historisch interessant.
Genau, also es ist historisch interessant, weil, wie gesagt, die meisten Sammlungen, die später dann gestartet sind, die auch teilweise viel größere Stückzahlen haben, die fangen alle erst im 19. Jahrhundert an. Und aus dem 18. Jahrhundert ist eben nicht viel erhalten geblieben. Das muss man sich ja auch mal vorstellen. Also wir haben teilweise, sind ja die Stücke von Merian enthalten, die sind ja zwischen 1699 und 1701 gesammelt worden. Und allein, wenn man überlegt, was weltgeschichtlich bis heute passiert ist, dass die überhaupt überdauert haben, ist ja wirklich außergewöhnlich und verrückt und ein wahrer Schatz, den wir hier haben.
Stimmt das, dass es die größte Sammlung der Welt ist?
Zumindest für diesen Zeitpunkt. Also die größte Insektensammlung der Welt ist es keinesfalls, aber die größte Insektensammlung des 18. Jahrhunderts ist sehr wahrscheinlich.
Das weiß, glaube ich, kaum jemand, der sich nicht mit der Materie beschäftigt. Wird die Sammlung ein bisschen unter Wert verkauft?
Das ist natürlich nicht unser Wunsch, aber im Moment wirkt es noch so ein bisschen so. Aber wir haben verschiedene Projekte schon, Forschungen an der Gerning-Sammlung durchgeführt und sind auch gerade aktuell dabei, gerade die Schmetterlingssammlung diesbezüglich aufzuarbeiten. Und so langsam aber sicher wird es bekannt. Und man muss natürlich sagen, in den Fachkreisen ist Gerning und die Gerning-Sammlung schon ein Begriff. Und oft ist aber einfach noch nicht so gut erschlossen. Und das versuchen wir sukzessive jetzt durchzuführen und kriegen da schon gute Resonanz aus Fachkreisen dazu.
Gibt es auch Highlights dieser Sammlung?
Absolut. Die Sammlung ist gespickt mit Highlights. Also besonders toll sind beispielsweise die Laternenträger aus Surinam, die Maria Sibylla Merian gesammelt hat. Wir haben ganz tolle Prachtkäfer auch in der Sammlung, die da zu sehen sind. Und einige aus wissenschaftlicher Sicht auch sehr interessante Dinge. So hat sich herausgestellt, dass die Feldwespe, die vielleicht einige kennen, ihr Typusexemplar, also das Exemplar, an der die ursprüngliche Beschreibung durchgeführt wurde, dass wir das hier in der Gerning-Sammlung haben.
Und dann gibt es natürlich auch Exponate mit sehr lustigen Namen. Mhm. Ich denke an den, was mich so entzückt hat, den Ameisenlöwen. Was ist das denn?
Ein Ameisenlöwe ist ein Tier, das man tatsächlich auch hier beobachten kann, bei uns in der Region. Und der Ameisenlöwe ist eigentlich die Larve der Ameisenjungfer. Und diese Larve gräbt ein Loch und einen Sand und macht einen Trichter. Und wenn die Ameise kommt, fällt sie vielleicht da rein. Und wenn nicht, dann schmeißt der Ameisenlöwe mit Sand, sodass die Ameise runterfällt. Und dann ernährt er sich eben als Larve von den Ameisen. Und das heißt, es sieht auch ganz furchterregend aus, wenn man sich so unter der Vergrößerung anschaut. Und deswegen der Name Ameisenlöwe. Und interessanterweise, wenn der sich eben in ein erwachsenes Tier verwandelt, dann heißt es Ameisenjungfer und sieht aus wie eine Libelle, ist aber gar keine.
Also die Wunderwelt der Insekten. Was macht die Sammlung von Gerning so bedeutsam?
Die Bedeutung der Sammlung Gerning liegt in den Teilen von Maria Sibylla Merian. Das muss man ganz klar sagen. Also sie hat ja damals, also wissenschaftsgeschichtlich verrückt, in einer Zeit, in der die Aufklärung noch nicht stattgefunden hat, ist sie mit ihrer Tochter nach Surinam gereist, um dort wissenschaftlich zu arbeiten. Und diese Stücke sind halt hier erhalten. Das ist also wirklich eine Perle, ein Wahnsinn, dass das noch erhalten ist. Das ist wirklich unvorstellbar. Das ist über 300 Jahre her.
Und damit kommen wir jetzt zu der Ausstellung, der Dauerausstellung. Also die Ausstellung, die am 1. April eröffnet worden ist, heißt Wandel. Erklär mal bitte, was es damit auf sich hat, jetzt mal im Einzelnen. Inklusive Maria Sibylla Merian.
Genau, also beim Wandel geht es natürlich um den Wandel in der Natur zuvorderst. Und das Erste, was einem aus dem Biologieunterricht vielleicht noch in Erinnerung bleibt, das ist eben die Verwandlung der Insekten, die Metamorphose oder die Verwandlung der Amphibien. Und das spielt natürlich eine große Rolle, auch bei uns in der Ausstellung. Und wir zeigen dieses Thema, also gerade die Verwandlung der Insekten, eben am Beispiel des Schmetterlings, der ja aus dem Ei schlüpft eine Raupe, diese verpuppt sich, macht einen Kokon oder eine Puppe und dann kommt da ein Schmetterling raus. Das ist ja auch eine fabulöse Verwandlung. Und Merian hat diese erforscht schon in jungen Jahren und ist dann in die Welt gezogen und hat das in Suriname eben auch nochmal nachvollzogen. Und da zeigt sie nicht nur diese biologischen Themen dieser Verwandlung, nein, sie fügt auch noch die Ökologie hinzu, indem sie die Futterpflanzen der Raupen mit darstellt und indem sie auch darstellt, dass nicht aus jeder Raupe oder aus jedem Kokon unbedingt ein Schmetterling schlüpft, sondern es gibt ja Parasiten, Wespen, Fliegen und so weiter, die sich eben von Raupen bzw. Puppen ernähren und ihre Eier da reinlegen und plötzlich kommt was ganz anderes raus als erwartet. Und selbst das hat Merian schon aufgezeichnet und dokumentiert. Und von daher ist es natürlich auch ein Wandel der Weltbilder, den wir da vermitteln, dass eben Merian am Anfang der modernen Wissenschaften steht und das entsprechend zu würdigen. Aber natürlich sind auch aktuelle Themen enthalten. Wir befassen uns mit dem Klimawandel. Es gibt einen interaktiven Globus, wo man verschiedene Szenarien sich anschauen kann und so die Möglichkeit hat, weltweite stattfindende Phänomene, die sich ja auch über oft lange Zeiträume erstrecken, einfach mal sichtbar zu machen und ein bisschen besser zu verstehen. Dann haben wir noch den Bereich der Mineralogie, den wir wieder zeigen, wo es darum geht, dass kein Kristall dem anderen gleicht, dass die verschiedenen Bedingungen, die vorherrschen, eben immer dazu führen, dass es etwas anders aussieht und dass es auch natürlich einen Wandel der Gesteine gibt, dass es einen Gesteinskreislauf gibt, der eben über verschiedene Schritte läuft und ein steter Prozess der Erneuerung und wieder der Zerstörung sich vollzieht.
Es handelt sich bei dieser Ausstellung um die Ausstellung Ästhetik der Natur, die ergänzt und erweitert worden ist. Und das ist das Neue daran. Und es wird weiterhin eine Dauerausstellung sein, inklusive Maria Sibylla Merian. Es hat ja da mal eine Kabinettausstellung gegeben vor ein paar Jahren und dann sind die Dinge im Depot verschwunden, aber jetzt sind sie da und bleiben. Richtig?
Genau. So ist es. Also die 2017 geschaffenen Dioramen, kleinen Dioramen, die ja auch genau das, was Merian auf ihren Kupferstichen dargestellt hat für Suriname, die das in dreidimensionaler Form für Mitteleuropa auch nochmal zeigen. Die sind ja da geschaffen worden, die sind jetzt nochmal aufwendig restauriert worden und wieder auf Hochglanz gebracht worden und sind jetzt dauerhaft zu sehen.
Und was ist das besonders Interessante jetzt, was ihr zeigen möchtet? Zum Thema Maria Sibylla Merian, also auch der Arbeitsprozess oder was sie gesammelt hat, was kann man da sehen insgesamt?
Im Grunde genommen ist es, also man kann ganz verschiedene Dinge sehen. Wir zeigen ja Originale aus Merians Sammlung, wir zeigen ihr Buch und damit auch ihre Kupferstiche. Und sie hatte sich zu Lebzeiten vorgenommen, so ein Werk auch nochmal für die mitteleuropäischen Schmetterlinge zu machen. Dazu ist es aber nie gekommen. Und mit diesen kleinen Dioramen haben wir versucht, das Ganze mit unseren Methoden so zu machen, wie Merian es dargestellt hat. Also man lernt viel über die Ökologie der Schmetterlinge. Was fressen sie? Wie sehen sie als Raupen aus, als Eier, als Kokon, als fertiger Falter? Und tatsächlich auch, wie auch Merian es schon erkannt hat, welche Parasiten können diese Schmetterlinge denn befallen in ihrem Leben? Und das sind Dinge, die man da lernen kann.
Leider muss man aufpassen, also wenn man Originale ausstellen möchte, ob das überhaupt möglich ist, auch aus konservatorischen Gründen. Da seid ihr beschränkt. Also was ist da zu sehen, Original? Na,
wir werden ein Original zeigen, das regelmäßig ausgetauscht werden wird. Und wir nutzen als erstes den Morphofalter, der mit dieser wunderbar blauen, schillernden Farbe, denn diese Farbe wird nicht durch ein Pigment erzeugt, sondern durch die Struktur auf dem Flügel, der eine bestimmte Lichtbrechung verursacht, die eigentlich verantwortlich für diese blaue Farbe ist. Und damit kann der nicht ausbleichen. Und wir können ihn eben so deshalb auch der Öffentlichkeit zeigen.
Und deswegen leuchtet der auch so schön.
Genau.
Das ist ein Schmetterling aus Suriname, einer Richtig. Der berühmten Funde aus Suriname.
Genau.
Da kommt jetzt, wie du erzählt hast, Joris van de Plas ins Spiel.
Genau. Wir haben, um überhaupt herauszufinden, dass diese Schmetterlinge von Merian sind, hat es ein bisschen Recherche und wissenschaftliche Arbeit bedurft. Und die hat Joos van de Plaas durchgeführt. Denn es ist zwar schon seit 1790 belegt, dass Gerning Merian Schmetterlinge angekauft hat, aber es ist in der Sammlung nicht speziell gekennzeichnet. Und es gibt auch keine Kaufbelege oder Inventarbücher, die genauere Identifikation zugelassen hätten. Und so ist Joos van de Plaas 2013 in die Sammlung gegangen mit den Kupferstichen von Merian und hat anhand der Stücke in der Gerning-Sammlung versucht zu identifizieren, welcher Schmetterling könnte denn von Merian sein oder welches Insekt, das sind ja nicht nur Schmetterlinge, könnte denn von Merian sein. Und das Tolle ist, wenn man sich so eine Druckgrafik genau anschaut, dann sieht man eben die Raupen und die Pflanzen alle immer sehr lebendig dargestellt. Die Schmetterlinge sehen aus wie plattgedrückt und sie sind vermeintlich fliegend, aber sie können in dieser Gestalt, könnten sie gar nicht fliegen. Das sieht ganz unnatürlich aus. Und natürlich hat Merian das gewusst. Und wir gehen davon aus, dass diese Darstellung wirklich so gedacht ist, dass man anhand dieser Darstellung erkennen kann, um welche Art es sich handelt. Denn Merian ging sicher nicht davon aus, dass ihre Präparate so lange Zeit erhalten bleiben können oder erhalten bleiben. Und sie hat es sozusagen als wissenschaftlichen Hinweis in die Grafik eingesetzt, um welche Art es sich handelt, falls es später noch zu Änderungen kommt.
Ja, tolle Arbeit von Joos van de Plaas. Sie ist ja Künstlerin, sie ist Malerin aus Holland. Mhm. Und Maria Sibylla Merian scheint ihr Lebensthema zu sein.
Auf jeden Fall. Also sie hat sich in ihrem künstlerischen Werk sehr viel mit Merian beschäftigt. Wir stellen ja auch einige andere Positionen von Joos van de Plaas auch aus. Jetzt im neuen Wandelraum haben wir eine wunderbare malerische Arbeit von ihr, wo sie Merians Reise in Suriname nachvollzieht und künstlerisch aufarbeitet. Außerdem noch eine Videoinstallation und nicht zu vergessen, im Themenraum Bewegung haben wir die Butterfly Cloud, also ein Kunstwerk, das sich mit dem Schmetterlingsflug beschäftigt, das auch von Joos van de Plaas ist und natürlich auch auf Merian zurückgeht.
Zum Thema Wandel, das scheint ja auch programmatisch zu sein. Also, was hat euch da geleitet? Welche Überlegungen haben euch geleitet?
Es gab mehrere Dinge, die eine Rolle spielen dabei. Also es war uns schon ein Anliegen, diesen Raum prinzipiell auch an dieser Stelle zu eröffnen. Denn es ist ja nicht der fünfte Raum, sondern eigentlich der erste. Und die Besuchenden, die ins Museum kommen, die kriegen diesen Raum als erstes von der Natur zu sehen und können dann die weiteren sich erschließen. Und es war uns halt schon ein Anliegen, sozusagen die Besucher dahin zu führen und dann mit diesen Themen, die ja auch heute eine sehr hohe Aktualität haben, sie abzuholen und auch gleich in die Ästhetik einzuführen, die wir in den anderen Räumen ja auch zeigen. Denn Ästhetik der Natur ist der Überbegriff und Ästhetik heißt in diesem Zusammenhang Wahrnehmung. Es geht nicht um vermeintliche Schönheit, sondern es geht um Wahrnehmung, wie sind die Dinge und wie kann man sie sich erschließen und wie erschließen sich vielleicht andere die Sachen.
Den Wandel heutzutage wahrzunehmen, das ist das Gebot der Stunde.
Genau.
Oder geht das zu weit?
Nein, wir versuchen das natürlich wie in allen unseren Dauerausstellungsbereichen dadurch zu erreichen, dass man die Faszination erkennt, den Mehrwert, den es hat, sich mit Dingen zu beschäftigen und nicht so sehr auf dem Verlust und der Tragik, darauf ziehen wir nicht so sehr ab. Und trotzdem ist da natürlich eine Botschaft dahinter. Dieser Wandel auf verschiedenen Ebenen findet statt, ist auch zum Teil ein natürlicher Prozess. Und natürlich haben sich in den letzten Jahren durch die Einwirkungen des Menschen da auch Dinge sehr verändert, die wir jetzt da auch mit zeigen können. Und dafür ein gewisses Bewusstsein zu schaffen und eben die Faszination für die Natur zu wecken, das ist ja mit der ganzen Ausstellung unser Anliegen.
Und zum Schluss noch, was ganz wichtig ist, künftig soll es einen Maria Sibylla Merian Preis geben als Würdigung einer Frau, die nicht nur Künstlerin, sondern auch Naturwissenschaftlerin war. Wer kann sich für den Preis bewerben?
Also bewerben können sich Künstlerinnen und Naturwissenschaftlerinnen, die am Anfang ihrer Karriere stehen. Und der Preis zielt darauf ab, eine Publikation zu fördern mit jeweils 7.500 Euro, gestiftet von der Alfred-Weikle-Stiftung, wo es darum geht, dass es in der Natur eine eigene wissenschaftliche Arbeit gibt und in der Kunst eben ein eigenes Portfolio. Dann aber eine Publikation dazu entsteht, die im besten Fall eine populärwissenschaftliche oder eine weitreichende Wirkung hat. Und genau dafür soll das Geld im Idealen verwendet werden, dass man eben seine eigene Forschung publik macht. Und natürlich ist es toll, wenn es auch eine Verbindung zu Merians Werk gibt. Das muss jetzt nicht notwendigerweise eine Auseinandersetzung mit Insekten sein, aber es geht wirklich darum, auch Illustrationen zu nutzen und eben die eigenen Erkenntnisse in die Welt zu bringen und sie nicht im Elfenbeinturm der Wissenschaft zu belassen.
Und wann wird der Preis das erste Mal verliehen? Wann soll das sein?
Im Oktober wird die Preisverleihung stattfinden und bis zum 31. August sind wir noch für Bewerbungen offen.
Hannes Lerb, vielen Dank.
Sehr gern.
Liebes Publikum, Sie haben es vernommen. Die Geschichte des Museums Wiesbaden ist eine reiche mit vielen Windungen. Alle sind in Feierlaune, deswegen sparen wir die trüben Zeiten der 200-jährigen Geschichte hier aus. Wer mehr wissen möchte, kann sich gern in den Archiven der Stadt und bei den genannten Vereinen informieren. Die Gespräche mit Brigitte Streich, Rolf Faber und Hannes Lerb können Sie in einer längeren Fassung hören auf der Homepage der Blauen Stunde unter wiesbadener-kulturgespräche.de. Und wenn Sie live erleben wollen, wie und was das Museum feiert, steht den ganzen Monat April ein üppiges Programmangebot bereit. In der Kunst, in der Natur, auch Kooperationen mit anderen Kulturinstitutionen gibt es. Im Caligari, in der Fasanerie, im Schlachthof. Schauen Sie also unbedingt ins Programm des Museums. Übrigens, den Verein für Nassauische Altertumskunde und Geschichtsforschung gibt es heute noch. Ebenso den Nassauischen Kunstverein sowie den Nassauischen Verein für Naturkunde. 1994 wurde der Verein Freunde des Museums gegründet, auf Initiative einer engagierten Wiesbadener Bürgerin, Felicitas Reusch. Heute, gut 30 Jahre später, hat der Verein 2400 Mitglieder. Auch eine stolze Zahl. Und das war's für heute. Vom Mikrofon verabschiedet sich Jutta Schostak mit Musik. Ella Fitzgerald und Louis Armstrong besingen den April in Paris. Der April in Wiesbaden ist aber auch nicht zu verachten.